Das Thema die tägliche Andacht, Bibel lesen, sehr interessantes Thema. Werden wir gleich sehen. Lass uns mal zusammen hier diesen Vers lesen. Und ihr seid als neugeborene Kindlein begierig nach der unverfälschten Milch des Wortes, damit ihr durch sie heranwachst. 1. Petrus 2,2. Ja, ich hatte das erste Heft, habe ich heute so ein Bild von einigen Leuten, die so Bibel in der Hand haben. Aber ich hatte einmal ein Heft gemacht, wo ich so ein Kind hatte, was so ein Glas Milch in der Hand hatte. Und das dieses Glas wahrscheinlich dann von diese Milch dann getrunken. Und da war es noch so ein kleiner Rest von Milch im Mund von dieses Kind. Und das war sehr interessant, so dieses Kind mit dem Glas Milch und so ein bisschen Milch noch im Mund. Das war ein Bild, was mich so sehr beeindruckt hat. Und darum habe ich es benutzt, um das Heft Nummer 1 ganz am Anfang zu machen. Nachher habe ich das geändert, weil ich habe gemerkt, die Leute hatten die Botschaft nicht richtig verstanden. Die haben gedacht, das wäre ein Heft für Kinder. Da habe ich gedacht, okay, jetzt mache ich anders. Aber das Bild war sehr interessant. Sehr interessant. Wenn wir so denken, ja, wie ist denn der Bezug von Kleinkindern zu Milch, ist natürlich ganz stark. Ne? Kinder, die wenn sie klein sind, die weinen manchmal. Und meistens ist die, weil die dann Hunger haben, Milch wollen. Und ja, im übertragenen Sinn weinen wir, wenn wir die Bibel lesen wollen und nicht können oder so, ne? Nur zum Nachdenken, so, ne? Oder was passiert, wenn wir jetzt die Bibel nicht lesen könnten? Hunger für das Wort Gottes. In Brasilien, wenn sich Leute bekehren, dann sagen die Geschwister, die sagen so, du musst das Wort aufessen. Ne? Und manchmal verstehen die Leute das nicht, aber das bedeutet einfach das Wort aufessen. Hungrig sein für die Bibel. Und diese heutige Lektion, die habe ich in verschiedenen Teilen aufgeteilt, verschiedene Themen. Es gibt das Thema tägliche Andacht, Bibellesen als Gewohnheit, die Bibel verstehen. Und das sind drei wichtige Themen, tägliche Andacht, weil der Name dieses Heftes ist Alltagsleben eines Jüngers. Das heißt, was wir so täglich tun müssten. Oder wie kann man sagen, dass man in einen so einen bestimmten Schwung reinkommt, einen bestimmten, ne, Rhythmus, einen täglichen Rhythmus, wo wir verschiedene, ja, diese ganzen Sachen hier machen, die ich in dieses Heft bespreche, dass das wirklich rein quasi sich einprägt in unseren Geist, in unserer Seele. Und da gibt's auch diese Gewohnheiten, wie jetzt die tägliche Andacht, wo natürlich die Bibel eine wichtige Rolle spielt, dass wir die Bibel lesen. Im Heft Nummer 1 haben wir schon gelernt, dass die Bibel das Wort Gottes ist. Das ist, ne, aus der theologischen Sicht, wie kann ich sagen, die Bibel ist das Wort Gottes. Und heute besprechen wir auch die Bibel, aber aus einem anderen Blickwinkel. Das heißt, die Bedeutung, dass wir die dann regelmäßig auch lesen. Hier, zweiter Abschnitt. Wenn man einen Roman liest, hat man eine völlig verschiedene Einstellung, als wenn man eine Zeitschrift liest. Ein Roman ist frei erfunden und dient zur Unterhaltung. Zeitung, zum Gegenteil, erzählt Fakten und dient der Information. Ein Lehrbuch dient zur Bildung etc. Jede literarische Gattung hat ihren Zweck und benutzt dafür verschiedene literarische Ausdrucksformen, um ihr Ziel zu erreichen. Die Ziele einer Schrift zu verwechseln hat schlimme Folgen. Zum Beispiel, falls jemand einen Roman liest und meint, es wäre eine historische Erzählung. Der Leser würde fälschlicherweise Erfundenes als wichtige Information aufnehmen. Versteht ihr? Ne, wenn ich jetzt einen Roman lese, dann muss ich wissen, das ist ein Roman. Und ja, es gibt Leute, es gibt Schriftsteller, die dann Roman so gut schreiben, dass die einige Leser es dann verwechseln und denken, dass diese Sachen, die da drin stehen, diese Geschichten tatsächlich geschehen sind, ne? Und dann haben die den falschen Eindruck. Dann fangen die an nachzudenken, ja, wann ist das geschehen, in welchem Jahr und so weiter, ne? Und das heißt, jedes Buch oder jede Schrift hat bestimmte Ziele oder Werbung, ne? Werbung hat auch Ziele und Sachen zu verkaufen und Zeitung, die lese ich auch fleißig. Zeitung ist, da ist man wissen, dass man sich informiert, was geschieht in der Welt und in unserer Stadt und so weiter. Sich informieren. Das ist ganz wichtig in Bezug zur Bibel, damit wir die Bibel verstehen. Die Bibel ist kein Roman, keine Zeitung, sie dient nicht zur Unterhaltung. Und deswegen machen viele einen Fehler. Viele Leute, die lesen die Bibel, als wäre die Bibel jetzt ein geschichtliches Buch. Andere lesen die Bibel, wie jetzt wäre ein Buch von Mythen. Andere lesen die Bibel und suchen ihre Fehler und so weiter und so weiter. Es gibt Leute, die lesen die Bibel mit der ganz falschen Einstellung. Viele Wissenschaftler zum Beispiel, die lesen da in der Bibel, als wäre es ein ganz normales Buch oder ein geschichtliches Buch. Und so können die Leute das Ziel nicht erreichen. Ja, wenn jetzt zum Beispiel einer einen Roman liest und denkt, es ist ein Geschichtsbuch, dann erreicht es das Ziel nicht, weil das Ziel eines Romanautors ist, die Menschen zu unterhalten. Und das Ziel eines Redakteur von einer Zeitung ist, die Menschen richtig zu informieren. Das sind verschiedene Ziele und dann, wenn man die falsche Einstellung hat vor einem Buch oder eine Schrift, dann erreicht auch der Autor des Buches auch nicht sein Ziel in uns, wenn wir es falsch lesen. Und darum müssen wir natürlich wissen, die Bibel ist kein Roman, keine Zeitung, sie dient nicht zur Unterhaltung. Ihr Hauptziel ist nicht, die geschichtlichen Informationen weiterzugeben, sondern uns den Weg zu einer Beziehung mit Gott zu zeigen. Und das ist der Punkt. Welches ist das Ziel, mit dem die Bibel geschrieben wurde? Welches war das Ziel, was die biblischen Autoren im Auge hatten, als sie geschrieben haben? Die hatten nicht das Ziel, die Leute zu unterhalten, nicht das Ziel. Das Hauptziel habe ich hier in dieser Schrift gemacht, das zu betonen, in dieser Schrägschrift. Hauptziel. Natürlich erzählt die Bibel geschichtliche Informationen. Ohne diese Informationen, da könnten wir auch nicht diese geistlichen Informationen bekommen. Natürlich brauchen wir Informationen über, wann Moses oder David gelebt haben, was sie gemacht haben und so weiter. Aber das ist nicht das Hauptziel. Die Autoren der Bibel haben nicht gesagt, sich nicht gedacht, ja, jetzt möchte ich, dass Leute später irgendwann wissen, was Moses getan hat oder was David getan hat oder was der und der getan hat. Nein, nein, das ist nicht das Ziel. Das ist nur eine Plattform und das Ziel ist, die geistlichen Informationen, die Beziehung zu Gott, uns zu zeigen, wie Moses seine Beziehung zu Gott hatte oder wie David seine Beziehung zu Gott hatte und da uns zu helfen, dadurch unsere Beziehung zu Gott zu haben. Das ist das Ziel der Bibel. Und wenn wir die Bibel in einer anderen Art und Weise lesen, mit einem anderen Ziel, dann werden wir ihr Ziel nicht finden. Was sollen wir beim Bibellesen suchen? Gott kennenlernen bzw. besser kennenlernen. Beziehung zu ihm aufbauen bzw. aufrechterhalten. Gemeinschaft mit ihm suchen. Seine Verheißungen und Gebote suchen. Schwester Belkis, würdest du bitte hier 1. Korinther 2, 14 lesen?
Ein Mensch, der Gottes Geist hat, lehnt ab, was von Gottes Geist kommt. Er hält es für Unsinn und ist nicht in der Lage, es zu verstehen, weil ihm ohne den Geist Gottes das nötige Urteilsvermögen fehlt. 1. Korinther 2,30.
Der Heilige Geist, der hilft uns, er zeigt uns, er ist, ich sage mal so im übertragenen Sinn, neben uns und erklärt uns die Bibel. Weil Gott hat die Bibel geschrieben und der Heilige Geist, der kennt ihre Bedeutung. Und darum ist die Bibel ein, ja, wir haben gesehen im Heft Nummer 1, die Bibel völlig anders als die anderen Bücher. Wenn wir jetzt jeden Morgen unsere Bibel aufschlagen, unsere tägliche Andacht haben, das ist das Ziel dieser heutigen Lektion, zu sagen, Leute, ist es wichtig, dass wir jeden Tag beten. Letzte Woche haben wir das analysiert und heute, ne, dass wir jede Woche auch oder jeden Tag die Bibel lesen. Das ist wichtig. Jeden Morgen Bibel lesen, beten oder umgekehrt. Beten, Bibel lesen. Wie werden wir das tun? Wie tun wir das? Werden wir gleich sehen. Und hier haben wir gesehen, warum wir das tun. Damit unsere Gemeinschaft, unsere Beziehung mit Gott aufrechterhalten wird. Das ist das Ziel der Bibel. Immer, was immer in der Bibel lesen, sollen wir nachdenken, ja, wie baut das meinen Glauben auf? Wie baut das meine Beziehung zu Gott auf? Denn natürlich hat die Bibel viele Informationen über Leute oder über Geschehnisse, die geschehen sind und die sind auch korrekt. Die sind auch tatsächlich so geschehen, wie es da drin steht. Aber wir sollen nicht nur denken, ja, heute werde ich was lernen, das vor 2000 Jahren geschah oder so. Ne? Nein, diese Geschehnisse, die sind nur eine Plattform, damit die geistlichen Informationen zu uns kommen. Das heißt, die Erfahrungen, die diese Gottesmänner und Gottesfrauen gemacht haben, damit wir jetzt diese Erfahrung auch, damit wir diese Erfahrung verstehen, damit wir sie nachvollziehen und damit wir sie in unser Leben einbringen, damit es auch in unser Leben geschieht, das, was sie vor 2000 Jahren gehabt haben. Ja, die Milch hatten wir gelesen, den Vers 1. Petrus 2,2. Und ja, ein Kind, ein Baby braucht regelmäßig, braucht mehrmals am Tag die Milch. Und auch die Bibel lesen brauchen wir für unser geistliches Überleben. Wer die Bibel nicht genügend liest, der kann schwer geistlich überleben. Regelmäßig in Gemeinschaft mit Gott. Ja, Jesus hat gesagt, ich bin das Brot des Lebens. Und ohne Brot, ohne Nahrung können wir nicht überleben und nicht wachsen und nicht arbeiten. Das sind drei verschiedene Aspekte. Das heißt, überleben, wachsen und arbeiten. Und viele Christen, die lesen die Bibel nur ein wenig und darum überleben sie, aber sie wachsen nicht und arbeiten nicht. Das heißt, wir müssen uns gut ernähren, damit wir nicht nur überleben, sondern auch wachsen und arbeiten. Ist nur so ein Nebengedanke. Auf der nächsten Seite Zeit und Ort. Sich ein oder mehrmals am Tag Zeit zur Gemeinschaft mit Gott zu nehmen, in einer selbst geschaffenen Insel der Ruhe, wo man in einer besonderen Weise die Bürgerschaft im Reich Gottes pflegt, indem man die irdischen Sorgen und dem Stress aus dem Weg geht und sich mit Gott unterhält, die Freundschaft mit ihm pflegt, ihn lobt, dankt und sich vor ihm ausschüttet und auch seine Führung empfängt. Das ist eine wichtige Zeit. Jesus hat das genannt, geh zu dein Kämmerlein und schließ die Tür hinter dir. Daniel, der betete dreimal am Tag, auf die Knie, sogar, weil es steht da, Daniel 6,11, da steht es, er betete auf die Knie, ist ein Beispiel für jemand, der das gemacht hat, regelmäßig gebetet hat. Und Daniel hat große Offenbarungen, der war sehr intim zu Gott, der war eng in seiner Beziehung zu Gott und er betete dreimal am Tag auf die Knie und Jesus hat auch sehr oft gebetet, hatten wir auch letzte Woche gesehen. Und heute geht's um Bibellesen, dass man auch die Bibel liest. Ne, natürlich, Daniel, ich weiß nicht, ob er jetzt die Bibel hatte, weil früher waren die Bibel alles per Hand kopiert. Das heißt, wenige Leute konnten lesen und schreiben. Darum weiß ich nicht, ob jetzt Daniel jetzt eine Bibel hatte. Das heißt, Teile der Bibel, weil eine ganze Bibel könnte niemand haben, weil es wären dann viele, viele Rollen. Das wäre ein Riesending. Aber vielleicht ein oder zwei Bücher oder so. Aber die Bibel hatten die Synagogen. Die Synagogen hatten die ganzen Rollen und die wurden dann immer am Sabbat gelesen. Und darum sagt auch die Bibel nicht, du musst die Bibel jeden Tag lesen. Ja, weil früher, als die Bibel geschrieben wurde, gab es das Druckverfahren nicht. Und darum kann die Bibel auch nicht sagen, du musst die Bibel jeden Tag lesen, weil damals die Bücher nur in den Synagogen gab. Aber trotzdem sagt uns die Bibel, dass man das Wort Gottes nachdenken muss, regelmäßig, dass man das braucht, dieses Nachdenken auf das Wort Gottes. Und früher haben die Leute dann einfach aufmerksam zugehört, als die Schriften gelesen wurden in der Synagoge, so dass sie sich das merken konnten und dann zu Hause nachdenken, was da gelesen wurde. Gut aufgepasst und dann, auswendig gelernt. Und heute haben wir die Bibel schriftlich und darum ist es nicht so wichtig, dass wir sie auswendig lernen, obwohl es noch wichtig ist. Das empfehle ich immer, Bibeltexte auswendig lernen. Aber wir haben die Bibel auf Papier. Und wie Jesus gesagt hat, geh in dein Kämmerlein, schließ die Tür. Warum hat er das gesagt? Ja, weil wir brauchen einen Ort mit möglichst wenig Ablenkung. Wenn wir jetzt viele Sachen haben, die uns ablenken, dann ist es nicht so leicht. Ne? Natürlich geht's manchmal nicht immer, dass wir jetzt einen Platz haben ohne Ablenkung. Manchmal müssen wir das einfach machen, aber das ist einfach ein Vorschlag, dass wir, wenn jetzt morgens aufstehen, irgendwo hingehen in unsere Wohnung, wo wir dann ein paar Verse, werde ich gleich über diesen Punkt besprechen, wie viele Texte, wie viele Verse oder wie viele Kapitel sollen wir dann lesen morgens, werde ich gleich besprechen. Aber ein Ort in unserer Wohnung, wo wir jetzt ein paar Verse lesen können und beten können, ganz konzentriert. Hier habe ich so ein Beispiel genannt von einer Andacht, wie die Andacht selbst aussehen könnte. Ne? Alles Vorschläge. Ihr könnt das natürlich anders machen. Circa 10 Minuten Gebet, ein Lied singen, Hilfe leisten, Lieder, Bücher und CDs, aber Vorsicht, nicht nur zuhören, auch mitsingen, einen Vers auswendig lernen, einen Abschnitt lesen und nachsinnen, sich vertiefen, zum Beispiel mit Notizen in einem Heft, ein paar Kapitel aus der Bibel lesen, nach Leseplan, Vorschlag mindestens 4 Kapitel pro Tag, um das Ziel zu erreichen, in einem Jahr die Bibel vollständig zu lesen. Das heißt, ich mache manchmal hier einen Vorschlag. Ich sage, morgens kann man nur ein paar Verse lesen als Vorschlag. Da wir jetzt meistens morgens nicht so viel Zeit haben, dann lesen wir ein paar Verse und beten. Und dann können wir vielleicht auf dem Weg zur Arbeit hier eine CD im Auto tun und dann ein Lied hören und mitsingen. Und dann abends, wenn wir dann ein bisschen mehr Zeit haben, dann diese 4 Kapitel lesen. Warum 4 Kapitel? Ja, weil die Bibel circa 1200 Kapitel hat. Das heißt 1189, rund 1200. Und wenn wir jetzt ein Kapitel pro Tag lesen würden, dann bräuchten wir 1200 Tage, um die ganze Bibel zu lesen. Das wäre dann 4 Jahre, ein bisschen weniger als 4 Jahre. Und das wäre dann sehr lang, wenn wir so am Ende, beim Ende sind, dann haben wir schon vergessen, was wir am Anfang gelesen haben. Und das wäre nicht so toll. Darum ist wichtig, dass wir dann mindestens 4 Kapitel pro Tag lesen, dass wir in einem Jahr die ganze Bibel vollständig lesen, damit wir noch wissen, was wir am Anfang gelesen haben, wenn wir am Ende ankommen. Und dafür gibt's auch solche Bibellesepläne. Und mein Lieblingsleseplan ist so ein Blatt, wo jedes Kapitel der Bibel verzeichnet ist mit einer kleinen Nummer. Da gibt's da den Namen der Bücher links und dann die Nummern 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und so weiter, wo man dann die Nummern ankreuzen kann oder durchstreichen kann. Und so kann man dann kontrollieren, welche Kapitel man gelesen hat. Dann kann man auch hin und her springen. Man kann 1. Mose lesen, aber danach sagt man, okay, jetzt möchte ich springen auf die Psalmen, und nachdem man die Psalmen gelesen hat, kann man sagen, okay, jetzt möchte ich nach Matthäus und so weiter. Das heißt, man muss nicht unbedingt die Reihenfolge behalten. Und das habe ich dann gemacht später, nachdem ich die Bibel von 1. Mose bis Offenbarung einmal durchgelesen hatte. Nachdem ich das gemacht habe, dann habe ich diese andere Methode benutzt mit diesem Leseplan, den man ankreuzen kann. Und später habe ich noch eine andere Methode benutzt, wo ich dann neben der Nummer des Kapitels ein kleines Zeichen gemacht habe. Das heißt, ich habe ein kleines Zeichen gemacht, neben die Nummer der jedes Kapitel ist dann etwas größer, und dann habe ich dann ein kleines Zeichen gemacht, sei es jetzt ein X oder vielleicht das Datum ganz klein geschrieben, so dass ich wusste, dieses Kapitel habe ich schon gelesen. Und dann kann ich hin und her blättern, und wenn ich dann ein Kapitel gefunden habe, was ich noch nicht gelesen habe, dann habe ich es dann gelesen und diese Markierung gemacht. Ist auch eine Methode, ne, wie man jetzt kontrollieren kann, dass man alle Kapitel der Bibel liest und nicht 10-mal das eine und das andere gar nicht. Ne? Das sind so Ideen, Tipps. Man nutzt diese wertvolle Zeit besser, wenn man sie im Voraus organisiert. Die Bibel und ein paar bunte Stifte sollten nicht fehlen. Wir haben einmal geforscht, welche Arten von Stiften besser sind, um die Bibel zu untermalen, unterstreichen. Und wir haben gemerkt, dass einige nicht so gut sind, zum Beispiel Kugelschreiber. Kugelschreiber sind meistens nicht so gut, weil die das Blatt krümmen, das Blatt beschädigen quasi. Das heißt, weil die Blätter der Bibel, die sind sehr dünn, und der Kugelschreiber, der drückt, und dann werden die Blätter so ganz krumm im Laufe der Zeit. Und na, es gibt andere Alternativen, wie jetzt Stifte, bunte Stifte, die haben auch das gleiche Problem, dass die Seiten dann auch krümmen, weil man ja Druck ausüben muss. Im Endeffekt ist das Beste, was wir herausgefunden haben, diese feine Liner. Die gibt's manchmal in Angebot im Lidl, 20 für 2 Euro oder so. Und die gehen nicht durch, die Tinte von denen geht nicht durch, und da muss man auch nicht drücken, so dass das Blatt nicht beschädigt wird. Und da haben wir gemerkt, das ist das Beste. Ist unten einfach so ein Tipp, ne? Natürlich kann jeder machen, was er will. Aber die Idee, dass man jetzt die Bibel markiert mit Stiften, die hat mich immer sehr geholfen, seit meiner Jugend, dass ich da Bibelverse, die ich toll gefunden habe, oder Worte, die mich beeindruckt haben, dann unterstrichen habe, oder Bibelverse, die ich da später auswendig lernen wollte, dann kleine Marke machen, oder Bibelverse, die ich nicht verstanden habe, dann so ein Fragezeichen daneben zeichnen. Alles hat mich geholfen, um die Bibel zu studieren. Und das sollten wir auch machen. Es gibt Leute, die sagen, die Bibel mit Stiften streichen, das mache ich nicht. Ne? Es gibt Leute, die das sagen. Ich sage, bitte tue das mit den Stiften, weil man soll lernen, man soll studieren. Und eine Bibel ist heutzutage nicht so teuer. Wenn die dann sehr durchstudiert ist und ganz voller Markierungen oder so, da kann man sich eine neue kaufen. Ne? Ich habe schon mittlerweile, weiß nicht wie viele, 20 oder so gehabt in den 30 Jahren, wo ich Jesus nachfolge, und weiß, hat alles schon verloren. Die ersten weiß ich gar nicht, wo die sind, etc. Ne? Das sind Tipps, um dass wir diese Zeit besser nutzen, da wir jetzt diese Zeit nehmen werden, dass wir das Beste draus machen. Oder zum Beispiel bestimmte Themen. Wenn wir jetzt immer das rote Stift nehmen für ein bestimmtes Thema und das blaue für ein anderes Thema und das grüne für ein anderes Thema und so weiter, ist ein Beispiel. kann man auch machen. Auch eine Liste mit Bibelversen zum Auswendiglernen ist ein Tipp, ne? Ich habe hier immer am Anfang jeder Lektion unten geschrieben, auswendig lernen. Das heißt, diese Verse, das sind dann 52 Verse, weil es sind 13 Lektionen mal 4, weil es sind 4 Hefte im ersten Jahr. 52 Verse, das sind schon viel. Wenn wir jede Woche ein Bibelvers auswendig lernen, in einem Jahr sind es 52. Ja, und als ich damit angefangen habe, vor ganz, ganz viele Jahre, dann musste ich mich sehr anstrengen, um ein Bibelvers auswendig zu lernen. Aber heutzutage, ich lese 2-3 Mal durch und dann ist es schon ziemlich fest in meinem Kopf. Es ist, ne, das wird so eine Gewohnheit, dass man sich einfach konzentriert, dass man diesen Text auch liebt und dass man denkt, ja, ich will das jetzt aufnehmen, ich möchte das hier in meinen Kopf verklammern, ich möchte das später wiederholen können und so weiter, und dann geht das auch. Früher hatte ich zum Beispiel Telefonnummern nie auswendig lernen können und dann hat meine Mutter gesagt, ja, du musst dich auch konzentrieren, du musst das auch mögen und so weiter. Und dann habe ich entschieden, okay, das werde ich jetzt mögen und ich werde mich konzentrieren und heute kann ich Telefonnummern ganz gut merken, ne, obwohl man die quasi nicht mehr braucht, aber so eine Handynummer von mir, von meiner Frau, von meinem Sohn, die kann ich, ne, und etc. Einfach als Beispiel, man muss sich dann konzentrieren und dann eine Methode finden. Zum Beispiel, ich lese jetzt den Vers einmal ganz langsam durch, am zweiten Mal ein bisschen schneller und dann decke ich den Vers mit der Hand und dann sage ich ihn so auswendig und so weiter. Das heißt, bis man ihn drauf hat, ist auch eine wichtige Gewohnheit, die man machen kann. Oder man kann sich auch bestimmte Zeiten nehmen, wenn ich jetzt einen Ruhetag habe oder so und denke, was kann ich jetzt tun? Ja, ein paar Bibelverse auswendig lernen und dann habe ich auch meine Methoden, um das zu machen. Das ist wichtig, einfach wichtig, weil wenn man da Leute anspricht oder man sich mit anderen glaubenden Christen unterhält, dass man da ein paar Bibelversen gut drauf hat, mit denen man auch wichtigen Wahrheiten dann untermauern kann und so. Ne, wie wir letztes Mal, und dann wann war das? Nicht, dass wir jetzt gesetzlich sein wollen und andere mit Bibelversen auf den Kopf hauen, nicht in diesem Sinn, aber im positiven Sinn, ne, dass wir jetzt Verheißungen Gottes dann weitergeben können, genau wie es in der Bibel steht, ne? Wenn man dann es wirklich zitieren kann, ne? Also wenn wir jetzt sagen können, ja, schau mal, im Psalm 23, Vers 2 steht, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Das heißt, dann ist es dann ein bisschen schöner, als wenn man sagt, ja, irgendwo da im Alten Testament steht es, dass Gott so wie ein Hirte für uns ist. Ne? Dann, ne, ist es ein besser, toller, wenn man den Vers ja wirklich zitiert. Das ist so ein bisschen, ne, cooler. Ne? Und das hilft auch manchmal, wenn man jetzt Fragen hat bezüglich eines Verses, wenn man dann ihn auswendig kennt, dann ist es leichter, da auch in Gedanken nachzuvollziehen, wie stand es dann wirklich da und so weiter. Eine ganz wichtige Gewohnheit, die man dann für das ganze Leben sich entscheiden kann. Sagen, ich werde bis mein Lebensende regelmäßig Bibelverse auswendig. Ne? Das wäre so eine tolle Entscheidung, die man treffen könnte. Nach ein paar Jahren, dann weiß man ganz, ganz viele Verse, die uns helfen, auch bei der Evangelisation vielleicht und so weiter. Jetzt unten auf dieser Seite 33, Vorsicht wird geboten mit Büchern. Ja, weil viele Leute haben auch die Gewohnheit, ein Andachtsbuch zu haben und ist auch nicht schlecht. Aber da gibt's einige Gefahren, verschiedene Gefahren. Dass man zu schnell zu Kommentaren greift, ohne sich selbst genügend Gedanken zu machen. Ist wichtig, dass wir auch den Text lesen und versuchen, aus uns selbst zum Schluss kommen, was bedeutet dieser Text für mich, weil ja, wir verschiedene Menschen sind und manchmal will der Heilige Geist uns etwas Besonderes sagen, Und darum ist auch wichtig, dass wir selber uns fragen, ja, was will Gott mir persönlich durch diesen Text sagen und nicht sofort so ein anderes Buch greifen und lesen, was da der Ausleger, ne, da geschrieben hat, was sehr oft dann auch ganz tolle Sachen sind, aber die dann verallgemeint sind, die dann für 1000 oder 10.000 verschiedene Leute am gleichen Tag lesen und dann nicht so gut, ne, die nicht so persönlich sind. Darum, ich sage mal, man darf die Kommentare lesen, aber vielleicht als Ergänzung zu unseren eigenen Ideen oder zu den eigenen Offenbarungen, die wir von Gott bekommen, oder wenn wir was nicht verstanden haben, wirklich was Kompliziertes oder so, dann kann man sagen, okay, habe ich nichts verstanden, lass mich mal schauen hier bei den Kommentaren, was das bedeuten könnte. Okay, dann, ne? Aber da müssen wir schon ein bisschen aufpassen, dass wir jetzt immer nicht von zweiter Hand uns ernähren, dass nicht immer andere uns führen, sondern der Heilige Geist muss uns führen und nicht andere Menschen. Andere Menschen können uns unterstützen, aber wer uns führen soll, ist Jesus. Der ist unser Hirte. Er ist unser Hirte. Alle anderen sind nur Unterstützer dieser Aufgabe. Gut, nächste Seite. Ja, die zweite Gefahr von Kommentaren ist, dass dort eine allgemeine Bedeutung des Textes ausgelegt wird. Ja, habe ich schon gesagt. Ne? Gut. Ist es wichtig, allgemeine Informationen zu den Texten zu erhalten, um die Zusammenhänge und zusätzlichen Informationen zum Hintergrund, zum Beispiel geschichtlichen oder geografischen, immer besser zu verstehen? Ich betone dies nur, dass man die wichtigsten Ziele nicht verliert. Gemeinschaft mit dem Herrn und geistliches Wachstum. Wenn wir jetzt irgendwas nicht verstehen, dann bitte jetzt nicht anfangen, Theorien aufzustellen, weil die meisten Sekten, die es gibt, erschienen so, dass jemand einen Bibelvers gelesen hat, den er nicht verstanden hat, und dann auf Biegen und Brechen eine Erklärung gesucht hat und irgendwas ganz von weit weg geholt, erfunden sozusagen, um diesen Text zu erklären. Wenn wir irgendwas nicht verstehen, dann sagen wir, ne, können wir dann Fragezeichen daneben zeichnen und sagen, Gott, bitte erklär mir diesen Text irgendwann. Und wir werden die Bibel weiterlesen, und wenn wir dann ein paar Seiten vorwärts sind, dann fällt es uns ein und sagen, oh, jetzt habe ich verstanden, was dieser andere Text bedeutete und so. Ich sage einfach aus eigener Erfahrung, das ist mir schon zigtausend Mal geschehen, diese Erfahrung. Lass mal sehen. Unter den vielen Büchern, die sich vornehmen, die Bibel zu erklären, gibt es welche, die philosophische Ideen, Traditionen und Theorien mit der Offenbarung Gottes vermischen, sodass die Lektüre den Glauben an Jesus Christus negativ beeinflusst. Wenn du merkst, dass ein Buch deinen Glauben nicht aufbaut, tu es einfach weg. Es gibt Millionen Bücher in Deutschland überhaupt. Das heißt, Deutschland ist quasi das Land der Bücher. Ich weiß nicht, ob jetzt ein anderes Land der Welt so viele Bücher druckt wie Deutschland. Es gibt auch viele, viele Bücher im christlichen Mittel. Aber es gibt auch viele Bücher, die sowas hier machen. Traditionen, philosophische Ideen, Theorien und Religiosität, ne, Religion, Humanismus, da vermengen mit Gottes Offenbarung. Und das ist nicht gut. Da müssen wir schon eine Antenne dafür haben, was Gott wirklich gesagt hat und was haben die Menschen dazu getan. Was ist der Meinung der Menschen und was hat Gott wirklich gesagt? Da müssen wir schon unterscheiden. Darum müssen wir mit Vorsicht diese Bücher genießen. Ja, wir selber, das heißt meine Frau und ich, wurden sehr, sehr durch Bücher gesegnet. Und darum lege ich viel Wert auf darauf, Bücher zu schreiben. Aber ich habe auch sehr viele humanistische Bücher in der Hand gehabt im Laufe der Zeit, und irgendwann, jetzt vor 3, 4 Jahre oder 5, habe ich eine Menge Bücher weggeworfen, zerrissen und weggeworfen, als ich gemerkt habe, diese Vermischung, dieses Humanismus, das heißt, was sich kleidet mit der Bibel. nimm Bibelverse und dann mit Ideen und Erklärungen und dies und das. Im Endeffekt, im Ende vom Satz ist die Botschaft eine andere als das, was die Bibel wirklich damit meint. Und das merkt man manchmal gar nicht. Und im Laufe der Zeit habe ich da irgendwann gemerkt, oh, dieses Buch und jenes Buch und so. Irgendwann habe ich das gemerkt und habe gesagt, so, jetzt weg mit allen Büchern, die nicht wirklich jetzt nur die Bibel erklären und nichts weiteres. Ne? Das heißt, die Bibel, die Bücher, jetzt, ich meine jetzt die geistlichen Bücher, andere Bücher nicht. Das heißt, ich habe viele, viele andere Bücher, die jetzt Wörterbücher oder Bücher über verschiedene Themen oder Medizin und so weiter und so weiter. Das sind die nicht. Ich meine die nicht. Ich meine nur die jetzt, die sich als christlich, die sich als christlich vorgeben zu sein. Gut, Bibel lesen als Gewohnheit. Gewohnheiten. Was sind Gewohnheiten? Gewohnheiten sind Handlungen, die wir immer wieder vornehmen. Und die Gewohnheiten, die passieren leicht, weil wir nicht immer wieder denken müssen, ich muss heute die Zähne putzen oder ich muss heute zum Mittag essen oder ich muss heute mich duschen, ich muss heute mich kleiden. Nein, wir müssen das nicht immer wieder nachdenken und entscheiden und denken, wie tue ich das und so weiter. Nein, das haben wir irgendwann in der Vergangenheit gelernt, dass wir das immer tun sollen und dann geht es automatisch. Und es passiert von selbst quasi, ne, dass wir jeden Morgen aufstehen und uns eine Tasse Kaffee machen etc. Das heißt, so ein Automatismus, das geht von alleine. Und wenn wir das Bibel lesen und die Andacht machen, beten und so weiter, als zu einer Gewohnheit machen, das heißt, ne, solche Handlungen, die automatisch passieren. Ne, ich stehe auf, morgens das Erste, jetzt mich anziehen, während ich noch quasi schlafe sozusagen, ziehe ich mich schon an. Das ist so eine Gewohnheit von mir. Ich lege meine Wäsche neben mein Bett und dann ziehe ich mich sofort an und da gehe ich direkt zur Küche und tue Wasser im Wasser koche und dann gehe ich zum Wohnzimmer und lasse den PC an und während der PC hochfährt, da gehe ich auf Toilette und wasche mich und putze die Zähne und dann gehe ich wieder in die Küche, da ist das Wasser schon heiß, mache einen Kaffee und wenn ich dann beim PC bin, dann ist der PC schon hochgefahren. Das mache ich jeden Morgen genauso, weil dann spare ich viel Zeit, ne? Spare ich viel Zeit. Und dass wir das Bibel lesen, das Andacht, die Andacht zu machen, auch in diesen Automatismus reinbringen, ne? Diese Gewohnheiten reinbringen, ne? Halleluja. Ne? Ja, Gewohnheiten werden nicht automatisch gewonnen, sondern am Anfang steht immer Wille, Entscheidung und Arbeit. Ja, sich entscheiden, das werde ich heute immer tun. Ne? Und früher hat man so gesagt, ohne Bibel kein Frühstück oder so. Es gibt Leute, die dieses Wort folgen. Ohne Bibel kein Frühstück. Ich mache das nicht. Ich lese die Bibel jetzt 100 Mal am Tag, weil ich mich auch in meiner Arbeit mit der Bibel beschäftige. Darum ist es auch ein bisschen anders als die meisten. Aber ja, diese Entscheidung. Jeden Morgen oder jeden Tag so und so viel von der Bibel lesen, das ist wichtig. Ja, ich habe hier ein Beispiel gemacht von so einer Entscheidung. Ich entscheide jetzt ab morgen, jeden Morgen eine halbe Stunde früher aufzustehen und meine Andacht zu machen, Unterschrift. Ne? Das ist so eine Hilfe. Vielleicht hilft das einer von euch, hier eine Unterschrift zu machen, anderen würde es nicht helfen. Zum Beispiel mich. Ich bin so eine Person, die, wenn ich da unterschreibe, am nächsten Tag mache ich das nicht, weil ich ein bisschen chaotisch bin. Aber dann erinnere mich am nächsten Tag, oh, ich hatte das entschieden, hey, das werde ich jetzt durchziehen. Und dann, wenn ich das jeden Tag wieder erinnere, eine Woche lang und so langsam geht das rein. So funktioniert das bei mir. Jeder hat ein anderes System und darum habe ich das hier gemacht als einen Vorschlag. Oder siehe Beispiele, andere Vorsätze im Anhang. Im Anhang gibt es da ein paar andere Beispiele, wie man jetzt ein paar Vorsätze machen könnte, Entscheidungen treffen für das Leben, für die Gewohnheiten. Ne? Am Anfang wird es eventuell nicht immer klappen. Ja, einigen wird es leichter fallen, es durchzuziehen, anderen schwerer, aber es lohnt sich. Gut, die tägliche Andacht muss dann ganz oben in unseren Prioritäten stehen. Ganz normal, das heißt Prioritäten, was sind Prioritäten? Ne? Wenn man jetzt über das Bibellesen spricht, dann würde vielleicht jemand sagen, ja, ich habe keine Zeit, um die Bibel zu lesen. Und dieser Ausdruck, ich habe keine Zeit, bedeutet was anderes. Ja, weil jeder Mensch, sei er reich oder arm, hat Zeit. Ja, interessant, dass Gott so gerecht ist. Ne? Gott hat viele Sachen allen Menschen gegeben, sei sie arm oder reich, und eines ist die Zeit. Alle haben 24 Stunden am Tag, und dann darum kann niemand sagen, ich habe keine Zeit. Aber was die Leute meinen, ich habe keine Zeit dafür, ne? Ich habe keine Zeit dafür. Das heißt, das steht nicht oben in meiner Prioritätsliste. Das bedeutet dieser Satz, ich habe keine Zeit. Das heißt, ich habe keine Zeit, weil diese Sache nicht ganz oben in meiner Prioritätsliste ist. Das heißt, wir müssen die tägliche Andacht, Bibel lesen, beten, loben und so weiter, ganz oben in unsere Prioritätenliste stellen. Gut, bis hier war das Thema Bibel lesen als Gewohnheit. Jetzt ein anderes wichtiges Thema, die Bibel verstehen. Wie können wir die Bibel verstehen? Ja, wir wollen die lesen und wir wollen die auch verstehen. Zuerst brauchen wir das Wunder der Offenbarung. Offenbarung. Auf Englisch ist hier das Wort Revelation, und ich meide englische Worte oder versuche immer ausländische Worte zu meiden, aber hier ist sehr interessant, weil wenn man über Revelation redet, dann reden wir auch über diese Entwicklung von Kleinbildern, die man früher, das heißt noch vor 10 Jahren hat man das gemacht. Es gibt auch Leute, die das noch heute machen, Fotos schießen, knipsen mit so Kleinbildfilmen, und die müssen dann entwickelt werden, auf Englisch Revelation. Man bringt die zum Labor und da werden sie entwickelt und dann bekommt man die Abzüge. Dann bekommt man dieses Film jetzt entwickelt, das heißt offenbart. Es wird offengelegt, was da drin war. Das heißt, wenn ich jetzt ein paar Fotos mache von meiner Frau, von meinem Sohn, in so einen Kleinbildfilm und schicke es zum Labor, und dann bekomme ich zurück, ja, die Fotos, die Abzüge. Aber das Labor kennt meine Frau nicht und meinen Sohn. Ja, wieso können die dann von einem schwarzen Film jetzt Fotos von meiner Familie machen? Ja, weil die das entwickelt haben. Die haben das offenbart. Das war versteckt sozusagen. Das heißt, die Informationen, die waren auf diesen Film, obwohl es ja schwarz ist, aber die waren auf diesen Film, und im Moment, wo die durch die Chemikalien geht, dann lösen sich da bestimmte Chemikalien und das Bild kommt zum Vorschein. Und dieses Prinzip ist ähnlich wie das Prinzip von der Offenbarung, wenn wir die Bibel lesen. Ja, weil viele sagen, ja, aber ich habe keine Offenbarung, ne? Aber damit wir Offenbarung bekommen, was brauchen wir? Ja, wir brauchen dieses Kleinbildfilm, ich sage mal so, ne, in Schwarz, damit es dann offenbart werden kann, entwickelt werden kann. Und so ist die Bibel. Wir lesen die Bibel und vielleicht verstehen wir sie nicht, aber dann kommt der Heilige Geist und macht sein Labor in unserem Kopf sozusagen, und dann kommt es zum Vorschein. Und dann sage ich, oh, jetzt verstehe ich das. Das heißt, wenn wir Offenbarung wollen, dann brauchen wir auch das Wort. Das Wort. Wir brauchen die Bibel lesen, damit Gott sie uns offenbart. Wenn jemand die Bibel nicht liest und dann sagt, ich habe eine Offenbarung bekommen. Ja, aber wie konntest du eine Offenbarung bekommen, wenn du jetzt nicht die Informationen hattest, ne? Dass du das Rohmaterial hattest, ne? Damit diese Offenbarung geschehen kann. Ne? Schwester Bianca, würdest du bitte hier Epheser 1,17 lesen?
Dass der Gott unseres Herrn Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch den Geist der Weisheit und Offenbarung gebe in der Erkenntnis seiner selbst. Epheser 1.
Geist der Offenbarung, der Heilige Geist, der eine seiner Aufgabe ist, uns Sachen zu offenbaren. Ja, wie diese Kleinbildfilme, die Labors, die produzieren diese Informationen nicht, die lassen die nur sichtbar machen. Und so der Heilige Geist, der macht uns sichtbar die Information, die Botschaft, die die Bibel hat, die wir aus menschlichem Denken nicht herausfinden können. Und der Heilige Geist, die, ne, auf Griechisch heißt es so, der nimmt den Schleier weg. Das heißt Offenbarung auf Griechisch, den Schleier wegzumachen. Und so, ne, wenn wir jetzt die Bibel lesen, dann ist so eine Art Schleier, dann verstehen wir sie nicht und dann kommt der Heilige Geist und nimmt dieser Schleier weg und dann sagen wir, wow, jetzt verstehe ich es, ne, weil der Heilige Geist uns das zeigt, was die Bibel bedeutet. Darum können wir nur Offenbarung erlangen, wenn wir die Bibel ernsthaft und in der Leitung des Heiligen Geistes lesen. Jetzt ein ganz wichtiger Satz. Gott hat die Bibel geschrieben, damit wir sie verstehen. Man soll die Bibel so lesen wie ein Brief, den man bekommt, in ihr forschen, wie man verborgene Schätze sucht. Gott hat die Bibel geschrieben, damit wir sie verstehen. Ganz wichtige Information. Es gibt Leute, die sagen, ja, die Bibel, die ist so geheimnisvoll, die Bibel hat Gott nur für die Theologen geschrieben, die Bibel hat Gott gegeben nur für Menschen, die sehr geistlich sind und sich ja dekadenlang, jahrzehntelang damit beschäftigen und die Geheimnisse der Bibel lüften durch Kodizes, durch quasi, wie sagen wir so, versteckte Botschaften zwischen den Zeilen oder dann einige machen sogar jetzt mathematische Berechnungen und so weiter, zählen die Buchstaben der Bibel und sagen, ich habe eine Formel entdeckt, die die Bibel, die versteckte Botschaft der Bibel ans Licht bringt und so weiter. Es gibt viel Unsinn, was gesagt wird, aber das größte, das meiste Unsinn wird ja von den Kirchen erzählt, dass die Bibel ja ein Buch ist, das sehr schwer zu verstehen ist und so. Ja, natürlich, logischerweise ist die Bibel für die Priester der Kirchen ein Buch, was sehr schwer zu verstehen ist, ja, weil die Dogmen der Kirchen ja sich von der Lehre der Bibel völlig unterscheiden und dann ist es dann sehr schwer, diese zwei Sachen in Einklang zu bringen. Da bin ich einverstanden. Aber für uns normale Christen ist die Bibel ganz einfach zu verstehen. Ganz einfach, weil Gott wollte, dass er verstanden wird von normalen Menschen. Gott will verstanden werden. Gott spielt nicht Versteck mit uns. Er will verstanden werden. Und ein Tipp, wie kann man das dann machen? Man soll die Bibel so lesen wie einen Brief, den man bekommt. Wenn wir jetzt einen Brief bekommen, wie lesen wir es? Ja, wenn, ich sag mal, als Beispiel, in der Zeit, wo meine Frau und ich noch nicht verheiratet waren, dann haben wir Briefe getauscht. Ne? Damals gab es noch keine SMS, WhatsApp und so weiter. Da haben wir wirklich so, ne, Briefe aus Papier getauscht und, ne, dann hat man diese Briefe gelesen und ich sag mal so, das Ziel dieser Briefe war nicht wirklich Informationen weiterzugeben. Ja, zum Beispiel, wenn ich da reinschreibe, heute strahlt die Sonne und gestern hat es geregnet und es geht mir nicht so gut, ich habe Husten. Ne? Und wenn dann meine Frau diesen Brief bekommen hat, dann hat sie nicht gedacht, so lass mal sehen, wie der Gesundheit vom Rolf geht und ob es da in der Stadt, wo er wohnt, das Wetter gut ist oder schlecht ist. Ne? Das heißt, das war nicht das Ziel des Briefes, diese Informationen. Obwohl die Informationen stimmen, die Informationen sind richtig, aber das Ziel des Briefes ist, die Beziehung zu stärken. Das war das Ziel. Warum? Warum hat man den Brief geschrieben? Ja, damit man sich, dass mit der sie näher kommt, damit man sich verbindet, damit man die Liebe immer stärker wird unter uns. Das war das Ziel. Und diese ganzen Informationen sind nur ein Mittel. Ob ich jetzt schreibe über das Wetter, über die Gesundheit oder schreibe, dass ich jetzt eine Schulung teilgenommen habe oder schreibe, dass ich heute ein neues Hemd gekauft habe, etc. Alles sind nur eine Plattform für das Wichtigste, was ist, die Beziehung zu pflegen. Und so auch die Bibel. Alle Informationen, die Bibel bringt, sind richtig, die stimmen. Aber es geht nicht um diese Information. Es geht der Pflege der Beziehung zu Gott, der Liebe zu Gott, was geschieht in dem Moment, wo wir die Bibel lesen, damit wir ihn immer mehr lieben und er immer mehr lebendiger wird in unserem Herzen. In ihr forschen, wie man verborgene Schätze sucht. Sprüche 2, 1 bis 6, ein interessanter Vers, was sagt, man soll die Bibel lesen, wie man Silber sucht. Die Bibel lesen, wie man Silber sucht. Und ja, wenn man sich nie Gedanken gemacht hat, ja, wie sucht man denn Silber, dann kann man diesen Text auch nicht verstehen. Darum, wenn man diesen Text liest, sollte man vielleicht mal schauen irgendwo, ja, wie ist das mit dem Silber suchen? Und dann sieht man, dass Silber jetzt in Minen gegraben wird, unter der Erde, 100 Meter unter der Erde oder ich weiß nicht wie viele Meter, und mit Hacken und mit Maschinen heutzutage, aber früher war das mit Hacken und das war sehr, sehr schwer. Und das ist ein Beispiel zu sagen, ja, die Leute in der Mine, die Bergbauer, die schwitzen, die machen sich dreckig, die bleiben stundenlang, manchmal tagelang unter Tage, quälen sich, ne, die nehmen Bedingungen auf sich, die wirklich menschenunwürdig sind, um ja ein paar Brocken Silber zu finden. Und so ähnlich sollen wir nachdenken, ja, wie sehr strengen wir uns an, um die Schätze vom Wort Gottes uns aneignen. Ne? Ein interessantes Beispiel, Sprüche 2 von 1 bis 6. Die Bibel benutzt viele Bilder und Symbole, aber wenn sie vorkommen, wird es deutlich, dass es Bilder und Symbole sind. Ja, hier ein wichtiger Punkt, warum viele sagen, die Bibel ist ein Buch, was schwer ist zu verstehen. Ja, weil die Bibel viele Symbole benutzt. Und zum Beispiel, ja, Jesus hat gesagt, ich bin das Brot. Und das ist jetzt hier eine Allegorie, wie kann man sagen, ein Gleichnis. Ich bin das Brot. Aber einer könnte sagen, ja, aber das ist kein Gleichnis, weil Jesus sagt, ich bin das Brot. Aber trotzdem, wer sich ein bisschen mit deutscher Grammatik auskennt, der weiß, dass es hier um einen sogenannten sprachliches Instrument geht. Ein sprachliches, wie sagt man, dass es so eine Methode ist, dass die Schriftsteller benutzen, um Sachen ein bisschen stärker zu betonen oder zu verschönen. Was hast du gesagt, Schwester Bergis? Nein, so wie ein Gleichnis ist zum Beispiel, oder ein Roman. Roman ist eine ich sage mal, eine Redewendung. Redewendung ist vielleicht das bessere Wort. Eine Redewendung. Ich bin das Brot. Jesus, er meinte ganz klar, wenn wir das lesen, dann klickt das sofort in unserem Kopf, dass Jesus hier gemeint hat, ich bin wie ein Brot. Es klickt sofort, dass Jesus nicht wirklich gemeint haben kann, ich bin ein Brot. Ein Leib Brot aus Mehl. Dass jetzt Jesus natürlich nicht das meinen könnte. Und dann ist es logisch, dass wir verstehen, Jesus hat gemeint, ich bin wie ein Brot oder wie das Brot. Ja? Und das ist ziemlich leicht herauszufinden, dass da ein wie fehlt. Ne? Dass wir noch da dieses Wort einstecken müssen. Ich bin wie das Brot. Das ist so eine Redewendung. Eine Redewendung. Und dann müssen wir auch unseren gesunden Menschenverstand einsetzen. Gott gebraucht die sichtbaren Sachen, um die unsichtbaren zu erklären. Logisch, das heißt, Jesus wollte uns eine Botschaft geben. Jesus wollte sagen, ich bin eure geistliche Nahrung. Das ist die Botschaft von diesem Satz, ich bin das Brot. Und dann hat Jesus dieses Wort benutzt. Er wollte sagen, ihr braucht doch Brot jeden Tag. Dann braucht ihr auch mich jeden Tag. Ja, das ist die Botschaft von diesem Satz. Da müssen wir unseren gesunden Menschenverstand einsetzen und das rausfinden, was nicht so schwer ist, eigentlich nicht so schwer ist. Auf der nächsten Seite, es kommen auch schwierige Fälle vor. Zum Beispiel Offenbarung 17,1, an den vielen Wassern sitzt die Frau, die auf vielen Wassern sitzt. Und dann können wir denken, ja, was bedeutet das, eine Frau, die auf vielen Wassern sitzt? Dann müssen wir wissen, dass niemand autorisiert ist, die Bibel zu interpretieren. Ist total wichtig, dass wir das kapieren. Niemand ist autorisiert, die Bibel zu interpretieren. Das heißt, lass mich zurück zu diesem vorherigen Beispiel. Als Jesus gesagt hat, ich bin das Brot, dann hat er ganz klar das gemeint, dass er unsere geistliche Nahrung ist. Und niemand ist autorisiert, da irgendwelche Theorien aufzustellen und sagen, ja, Jesus hat damit gemeint, ich bin das Brot, er hat gemeint das. Und dann anfangen jetzt Theorien aufzustellen, die jetzt ganz weit weg sind von diesem, was ganz logisch ist. Und auch hier zum Beispiel, hier diese Frau sitzen auf viele Wasser. Es gibt Leute, die dann anfangen und sagen, ja, das kann dies und jenes und das andere bedeuten und so weiter. Nee, das ist verboten. Nur die Bibel darf ihre eigenen Bilder erklären. Siehe Offenbarung 17, 15 und 18. Das heißt, diese Verse, die jetzt 15 Verse weiter weg sind, erklären diesen einen. Und so ist in der Bibel immer. Wenn wir irgendwas in der Bibel nicht verstehen, dann kommt es irgendwo die Erklärung. Wie zum Beispiel, Jesus hat das Gleichnis vom Sämann erzählt und die Jünger haben gesagt, Meister, wir haben das nicht verstanden. Und dann hat Jesus das erklärt. Der Samen ist das Wort Gottes und so weiter. Und so erklärt die Bibel ihre eigene Bilder. Die Bibel legt alles aus. Die Bibel soll wörtlich genommen werden. Zum Beispiel Gleichnis des Sämanns. Das heißt, wir dürfen nicht interpretieren. Wenn Bilder vorkommen, dann wissen wir, okay, das ist jetzt ein Bild und dieses Bild hat eine einzige Bedeutung. Man kann nicht sagen, ja, ich interpretiere dieses Bild, wie es mir gerade passt. Nein, das geht nicht, weil ansonsten würde ich oder würde jemand hier in Deutschland die Bibel so interpretieren und in Japan würde er die Bibel in einer völlig anderen Art und Weise interpretieren und in Brasilien würde ein anderer in einer völlig anderen Art und Weise interpretieren. Und das ist falsch, das geht nicht, das sollen wir nicht tun. Wir sollen die Bibel nicht interpretieren, wir sollen sie auslegen. Das sind zwei Wörter, die völlig das Gegenteil bedeuten. Interpretieren und auslegen. Auslegen heißt erklären, wie ich das gemacht habe. Jesus hat gesagt, ich bin das Brot, das heißt, er ist unsere geistliche Nahrung. Ganz klar. Das heißt auslegen, erklären, was das bedeutet. Aber interpretieren, dann kommen Leute und fangen an, wie kann man sagen, die machen aus einer Büroklammer einen geraden Draht sozusagen und dann biegen sie dieses Draht hin und her. Und so machen sie mit der Bibel. Die sagen, dieser Text bedeutet dies, dieser Text bedeutet jenes und so weiter und so weiter. Sachen, die der Text gar nicht hergibt. Darum heißt es, die Bibel nicht interpretieren, nur auslegen. Das ist wichtig. Paulus lehrt die Regel zum Verstehen der Bibel. Schwester Belkis, würdest du bitte hier 1. Korinther 2, 13 lesen?
Davon reden wir auch nicht in Worten, die von menschlicher Weisheit gelehrt sind, sondern in solchen, die von Heiligen Geist gelehrt sind, indem wir geistlich erkennen. Geistlich ist geistlich. 1. Korinther 2, 3, 3.
Ja, der Heilige Geist, den brauchen wir immer, um die Bibel zu verstehen. Aber, wie gesagt, bitte nicht jetzt Theorien aufstellen. Wenn wir irgendwas nicht verstehen, lass uns zuerst mal den gesunden Menschenverstand einsetzen. Ich sage immer, der gesunde Menschenverstand ist auch eine Gabe Gottes. Diese Gabe ist sehr nützlich in Bezug zum Bibellesen. So wie, wir hatten schon irgendwann mal geredet, dass, wenn wir die Bibel lesen, müssen wir die auch grammatikalisch verstehen. Der Glaube geht immer durch den Kopf und endet am Herzen. Er geht durch den Kopf, ja, weil wir die Botschaft grammatikalisch verstehen müssen, mit unserer Intelligenz auffassen müssen. Wir brauchen das. Wir brauchen das, dass wir die Worte verstehen, ganz normal, wie jetzt auch durch einen Wörterbuch. Ne? Wenn ich jetzt eine Übersetzung mache von Englisch auf Deutsch oder so, dann verstehe ich ein bestimmtes Wort nicht, dann suche ich ein Wörterbuch und dann zeigt mir dieses Wörterbuch die Bedeutung und dann habe ich es in meinem Kopf, ich habe es verstanden, die Bedeutung dieses Satzes. Und so auch die Bibel, wir müssen die zuerst grammatikalisch verstehen, mit unserer Intelligenz, mit unseren Fähigkeiten, sprachlichen Fähigkeiten. Und wenn wir die dann verstanden haben, dann können wir auch unseren gesunden Menschenverstand einsetzen. Wenn dann diese Bilder vorkommen, die Gleichnisse, ne? Jesus hat viele Gleichnisse erzählt und diese Gleichnisse, die haben Botschaften. Die haben Botschaften und jedes Gleichnis hat, ne, eine, sagen wir so, eine Hauptbotschaft. Jesus will eine wichtige Botschaft erzählen, ne? Wie jetzt zum Beispiel das Gleichnis von den zwei Söhnen oder das Gleichnis vom verlorenen Sohn, wo Jesus die Pharisäer im Blick hatte, weil er hatte gesagt zu den Pharisäern, ihr seid nicht ein verlorener Sohn, ihr seid wie ein Sohn, der immer zu Hause geblieben ist, aber trotzdem nicht zum Fest eingegangen ist, trotzdem verloren gegangen ist. Und der verlorene Sohn, der war eine Zeit lang weit weg vom Vater, aber er hat sich bekehrt, er hat Buße getan und ist im Fest reingegangen. Das heißt, in der Geist, in der Errettung. Das heißt, man muss nur gesunden Menschenverstand einsetzen und dann verstehen wir auch, was Jesus damit gemeint hat. Und wenn wir es nicht verstanden haben, dann ist es oft deswegen, weil wir den Zusammenhang nicht verstehen. Zusammenhang. Ne? Das mit dem Zusammenhang, um das zu erklären, benutze ich immer den Psalm 14. Psalm 14. Wenn ihr meine Aufnahme vom letzten Mal gehört habt, dann wisst ihr schon, was ich meine. Psalm 14. Ne? Psalm 14, weil da ist ein interessanter Beispiel hier im Vers 2. Es gibt da einen Satz im Klammern und dieser Satz heißt: Es gibt keinen Gott. Und dann sage ich manchmal, Leute, wisst ihr, dass es in der Bibel steht, es gibt keinen Gott. Dann erschrecken sich viele und sagen, nee, das ist nicht möglich und so, das ist unlogisch. Aber ich sage, nee, es steht in der Bibel, es gibt keinen Gott. Und dann hoffentlich fangen die Leute nachzudenken. Weil das ist das Ziel dieser Übung, nachzudenken. Was sollen wir nachdenken? Ja, lass uns den ganzen Vers lesen. Der Narr spricht in seinem Herzen, Klammer auf, es gibt keinen Gott, Klammern zu. Ja? Und dann sagen alle Leute, ah, so, natürlich, logisch, ne? Ja, logisch, ne? Weil wir den Zusammenhang verstehen. Und so, und das gleiche Prinzip, was hier ganz offensichtlich ist, gilt auch für die ganze Bibel. Manchmal lesen wir einen Vers und verstehen es nicht oder denken, oh, das ist ganz unlogisch und so. Dann lass uns ja die Verse lesen, die im Voraus kommen, die vorherigen Verse oder die nachkommende Verse, das ganze Kapitel oder das ganze Buch lesen und nachfragen, ja, was ist das Ziel dieses Buches, dieses Kapitels? Ne? Es gibt ja viele Diskussionen jetzt in Bezug zum Beispiel von 1. Korinther 14. Ne? Lass uns mal den ganzen Kapitel lesen und uns fragen, welche ist das Problem, was hier Paulus im ganzen Kapitel bespricht, damit wir die einzelnen Versen dann auch verstehen. Der Hintergrund, der rote Faden. Ne? Ansonsten werden wir die Texte nicht verstehen. Und das bezieht sich auf ganz viele andere Texte. Die, wenn wir irgendwas nicht verstanden haben, lass uns mal ein bisschen breiter lesen. Das ganze Kapitel oder zwei oder drei Kapitel, Kapitel vorher, Kapitel nachher. Immer fragen, welches ist der rote Faden, welches, sagen wir so, das Thema dieses Kapitels als Ganzes oder dieses Buches als Ganzes. Und so können wir dann besser verstehen die Diskussion, die da ist, da in diesem Moment gibt, in diesen einzelnen Vers, den wir nicht verstehen, gibt. Ne? Halleluja.